Ja, dann halte ich doch einfach mal eine langweilige Predigt. Ja, das hat mich jetzt echt sehr inspiriert. Was? Lass mich mal eine lustige machen. Ach. Ihr habt echt genug zu lachen schon. Das stört mich. Weil ich habe nämlich nichts zu lachen. Bin ich überhaupt laut genug? Ich komme mir total leise vor heute. Irgendwie. Bin ich auch? Ha. Ja, echt, also richtig, ne? Ey, das muss wirklich krachen. Also ich will ja, dass Erdbeben ist jedes Mal, wenn ich rülpse. Tue ich aber nicht. Ja. Ja, ist auch schön mit dem Hall. Es kommt mir so ein bisschen katholisch vor. So, als ob ich in so einem Dom predigen würde. Ja, also ich bin Storch und ich bin heute hier zum Predigen eingeladen worden. Das tue ich ganz gerne hin und wieder mal. Und so freue ich mich auch, dass ich dann heute Abend hier bei euch bin. Ja, Alex hat es gerade schon angedeutet, dass wir mitten in einer Predigtreihe sind über das Thema, wer bin ich wirklich? Was macht ihr da? Ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr müsst natürlich auch nicht. Also jeder, wie er möchte, ihr könnt gerne auch rumlaufen dabei. Das tue ich ja auch, ich sitze ja auch nicht. Aber jedenfalls eine Predigtreihe über das Thema, wer bin ich wirklich? Und es geht also darum, wer wir in Gottes Augen sind. Also was sieht Gott, wenn er uns sieht? Und ich glaube, dass Jesus uns frei machen möchte von ganz vielen falschen Vorstellungen, die wir über uns selber haben, wo wir über uns schlechte Gedanken haben oder vielleicht sogar zu gute Gedanken haben. Ich glaube auch, dass Jesus uns frei machen will von ganz viel fiesem Zeug, was andere Leute über uns gesagt haben. Und dass wir in so eine neue Identität reinkommen können, nämlich in die Christus-Identität, also dass wir da hineinkommen können, was Jesus für uns gemacht hat, wer wir in ihm sind und was Gott von uns denkt, wenn er uns sieht. Und mir persönlich macht das echt eine Menge Spaß, mir darüber zu predigen, weil ich glaube, dass das etwas total Wichtiges ist und ich das für mich selber bemerkt habe, dass mich das sehr frei macht, dass ich nicht mehr irgendwie darüber nachgrübeln muss, was ich irgendwie von draußen bin und dann auf komische, abstruse Gedanken komme, sondern dass ich echt wissen kann, vom Wort Gottes her, wer ich wirklich bin, weil jemand das aufgeschrieben hat, der die absolute Meinung über mich hat, nämlich Gott selber. Und weil ich weiß, dass wenn meine Meinung und Gottes Meinung unterschiedlich sind, was leider hin und wieder vorkommt, dass dann sicherlich ich Unrecht habe und nicht Gott und dass ich dann natürlich dann auch entsprechend meine Meinung ganz gerne anpassen möchte. Ich habe letztes Mal gepredigt über 1. Korinther 5, Vers 21 und Cheruja hat lobenswerterweise den Vers auswendig gekonnt. Ich auch, nämlich es ist er, nämlich Gott, hat dem, nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und das Thema war also, dass Gott, wenn er uns sieht, dass er nicht in erster Linie sündige Leute sieht, so wie wir das irgendwie oft sehen, sondern wie das Gott, wenn er uns sieht, wie das er Menschen sieht, die durch Jesus Christus selber gerechtfertigt worden sind und die vor ihm bestehen können, einfach wegen dem, was Jesus gemacht hat. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit, dass Gott uns nicht mehr nach dem behandelt, was wir tun, sondern dass Gott uns in erster Linie nach dem behandelt, was für einen Bund er mit uns geschlossen hat oder was für einen Bund wir mit ihm geschlossen haben. Und wenn wir in Jesus sind, dann sieht Gott zuallererst, wenn er uns sieht, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Und das ist keine Einladung zum Weitersündigen, das ist ganz klar. Die Bibel sagt und wir auch sehr, sehr vieles und wir darüber, dass wir uns charakterlich weiterentwickeln sollen. Und das ist ja letzten Endes auch mit die Predigtreihe, die ich hier halte. Und ich hoffe irgendwie, dass eine Frucht mit dieser Predigtreihe ist, dass wir Glauben in das hineinsetzen, was Jesus über uns sagt und dass wir uns dann immer Jesusmäßiger verhalten und dass irgendwie Sünde von alleine aufhört und wir einfach dadurch, dass wir erkennen, wie Gott uns eigentlich wirklich haben möchte und dass wir irgendwie dem Urteil Gottes über uns glauben. Aber das, was wir zunächst einmal feststeht, ist mir, dass Gott sich nicht in erster Linie für das interessiert, was du vorgestern gemacht hast oder gestern oder vielleicht sogar heute noch, sondern dass Gott sich mir für das interessiert, was Jesus vor 2000 Jahren für dich gemacht hat, was du angenommen hast. Und ich weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, vor Gott gerecht zu werden, als das, was Paulus da schreibt, nämlich dass jemand in Christus ist. Wenn du außerhalb von Christus bist, ist es ziemlich egal, was du machst. Du kannst dich anstrengen ohne Ende, kannst versuchen, gerecht zu leben, aber das wird nicht funktionieren. Es wird dich nicht vor Gott gerecht machen. Und es hat mal jemand gesagt, oder ich meine, sagen eigentlich sehr viele Leute meinen, dass es schwer ist, als Christ zu leben und sagen, es ist total brutal schwer, irgendwie den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Es ist vollkommen schwer, irgendwie so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Gott hat die moralische Latte so extrem hochgehängt, dass es unheimlich anstrengend, richtig Jesus-mäßig zu leben. Und ich sage, das glaube ich nicht. Es ist nicht schwer, Jesus-mäßig zu leben. Es ist unmöglich. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Aus dir selbst heraus wirst du es niemals schaffen, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Und deswegen kannst du aus dir selbst heraus niemals gerecht werden. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, gerecht zu werden, ist, dass du in Jesus Christus hineinkommst, ist, dass du mit Jesus lebst, dass du das annimmst, was Jesus für dich gemacht hat. Und dann wirst du die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Und anders wird das nicht klappen. Und wenn du drin bist, dann ist etwas ganz Fantastisches passiert. Nämlich dann sieht Gott auf einmal nicht mehr den alten Sünder, der du gewesen bist, sondern dann sieht Gott diese Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Und es ist etwas ganz Fantastisches, was uns vollkommen frei machen kann von allen Schuldgefühlen, allen Minderwertigkeitsgefühlen, allen fiesen Gefühlen, die wir Gott gegenüber haben können. Weil wenn wir das richtig erkannt haben, dann wird es möglich sein, in Gottes Gegenwart zu kommen und einfach zu wissen, da ist ein liebender Vater, der auf mich wartet. Da ist ein liebender Heiliger Geist, der richtig Bock drauf hat, mit mir zusammen zu sein. Und da ist ein Jesus, der mich gerechtfertigt hat und der jetzt dafür sorgen wird, dass ich mich immer weiter entwickle, immer heiliger werde. Immer mehr von meinen fiesen Sachen hinter mir lasse und immer mehr so lebe, wie Gott sich das vorstellt. Und irgendwann werde ich im Himmel ankommen und dann wird das richtig vollkommen sein. Halleluja, da freue ich mich drüber. Und es war echt so gut, um mir darüber zu predigen. Das könnte ich gleich heute nochmal machen. Das mache ich aber nicht. Sondern worüber ich heute predigen möchte, ist, dass nach der Predigt einige Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, boah, Storch, das war eine gute Predigt, aber das war ganz schön schwer. Und meinten damit nicht, dass das jetzt irgendwie intellektuell schwierig ist, also rein geistig sind die Sachen der Bibel total einfach, das kann jeder verstehen. Aber irgendwie meinten damit, dass es halt eine Sache ist, in seinem Kopf zu verstehen, dass wir gerecht sind, und im Kopf zu verstehen, was Jesus für uns gemacht hat. Aber es ist eine ganz andere Sache, das auch mit dem Herzen zu verstehen und es wirklich tief zu ergreifen und zu einem Fundament unseres Glaubens werden zu lassen. Und ich habe da noch eine ganze Weile drüber nachgedacht und ich muss sagen, dass ich das teile. Mir geht das auch so, dass da oft irgendwie viele Sachen in der Bibel sind, die absolut herausfordernd für mich sind und die ich so vom Kopf her abnicken könnte und wo ich sagen könnte, ja, wohl Gott, ich bin die Gerechtigkeit, die vor dir gilt, ich bin mehr als ein Überwinder, ich bin geheilt in Christi Wunden, ich bin voller Heiligen Geistes und so weiter. Aber wo ich dann doch merke, dass das irgendwo auch im Kopf hängen bleibt und dass das mit meinem Leben eigentlich überhaupt nichts macht, weil das noch nicht ins Herz gekommen ist und nicht ein Fundament meines Lebens geworden ist. Und deswegen möchte ich gerne heute ein bisschen darüber predigen, was wir machen können, damit diese Sachen, die in der Bibel stehen, wirklich in unser Herz eindringen und wie das geschehen kann und wie der Kampf auch oft aussieht, dass die Sachen, die in der Bibel stehen, dass wir sie wirklich glauben und dass sie ein Teil von uns selber werden und dass wir anfangen, unser Lebenshaus darauf aufzubauen. Und ich weiß, dass das nicht erschöpfend ist, da kann man sicherlich irgendwie sehr vieles drüber predigen, aber ich habe irgendwie so ein, zwei Aspekte, irgendwie, die mir einfach wichtig geworden sind in der letzten Woche und wo ich euch gerne dran teilhaben möchte und hoffe einfach, dass es euch segnet, dass es euch irgendwie auch etwas bringt und dass irgendwie, wenn göttliche Wahrheiten kommen, die gegen alles zu sprechen scheinen, was ihr in eurem Leben erlebt habt und die gegen alles zu sprechen scheinen, was Menschen jemals über euch gesagt haben, dass ihr dann wenigstens so ein paar Anhaltspunkte habt, was ihr damit machen könnt. Und ich werde kaum über die Bibel predigen, sondern ich möchte gerne über eine Geschichte predigen, die mein alter Freund Friedrich Wilhelm Nietzsche mal aufgeschrieben hat. Und ich weiß, dass das ein bisschen unpopulär ist, so man predigt normalerweise nicht über Nietzsche. Das liegt daran, dass Nietzsche kein Christ war, sondern Philosoph und sogar für den größten Teil seines Lebens mit so einem Hals auf Gott verbracht hat und dann irgendwie so Werke wie der Antichrist geschrieben hat und alle möglichen Sachen, die sich gegen das Christentum gewendet haben. Aber ich muss sagen, dass ich ihn früher unheimlich gerne gelesen habe, irgendwie so vor 15 Jahren oder sowas habe ich den rauf und runter gelesen und alles gelesen, was ich von ihm in die Finger gekriegt habe. Und er erzählt eine Geschichte in seinem Buch, Also sprach Zarathustra, die, glaube ich, so eine gute psychologische Beschreibung des Menschen ist und die absolut irgendwie in das hineinpasst, worüber ich hier predige, dass ich die gerne mal weitergeben möchte. Und zwar sagt er, dass der Geist des Menschen immer drei Stadien durchläuft. Er sagt, der Mensch ist erst irgendwo, der Geist des Menschen ist erst wie ein Kamel, dann kommt er irgendwann in die Wüste, wird zum Löwen und zum Letzt wird er zum Kind. Und ich habe das, also wie gesagt, bestimmt vor 15 Jahren gelesen und habe das seitdem also immer öfter mal in Diskussionen angewendet und mal drüber nachgedacht und gebetet, weil ich einfach glaube, dass das stimmt. Wenn du anfängst in einer geistigen Entwicklung, ganz egal wie das ist, also meistens, dass wenn du in eine Familie reingeboren wirst, dann nimmst du zunächst einmal alles an. Und du bist echt so ein Kamel und man kann dir alles aufladen und man kann dir jeden Scheiß erzählen und du glaubst das erstmal alles. Ich hatte eine Patentante, die mich immer irgendwie total gerne verarscht hat und ich habe dir echt das die abstrusesten Sachen geglaubt. Also sehr irgendwie zu ihrem Spaß. Zum Glück hat sie nachher selber Kinder gekriegt und ich konnte das Gleiche mit denen machen. Konnte mich da ein bisschen rächen. Aber das ist echt irgendwie fantastisch. Ne? Du glaubst wirklich alles. Egal, was dir jemand erzählt, du glaubst alles. Und gerade wie was deine Eltern dir sagen, wie das nimmst du in dich auf und da bist du total felsenfest überzeugt von und da streitest du dich in der Schule irgendwie mit anderen Leuten, denen ihre Eltern was anderes gesagt haben und du bist ganz felsenfest, absolut hundertprozentig davon überzeugt, dass das stimmt. Und dann kommt irgendwann die Pubertät. Und das ist so die Phase, wo man sich in die Wüste begibt und zum Löwen wird und auf einmal nichts mehr glauben möchte, was die Eltern einem irgendwann einmal gesagt haben. Ich kann mich auch an diese Zeit irgendwie noch ganz gut erinnern. Da dachte ich natürlich nicht, dass das irgendwie mit meinen Eltern zusammenhängen würde, sondern das war so die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt die richtige Erleuchtung zu kriegen und erstmal alles andersrum gemacht habe. Und egal, wie wenn meine Eltern politisch irgendwo da gestanden haben, dann habe ich auf der anderen Seite gestanden. Und wenn ich vorher irgendwie gehört habe, irgendwie, dass Umweltschutz scheiße ist, dann musste ich mich für Umweltschutz einsetzen. Und wenn ich vorher irgendwie gehört habe, irgendwie, dass man am besten immer Heino hört, irgendwie, dann musste ich mich auf jeden Fall irgendwie in den Punkrock hören und alles irgendwie anders machen, als es vorher war. Und das war irgendwie so eine Phase, wo ich auch aufgehört habe, an alles zu glauben, alles hinterfragt habe, irgendwie, wo mir alles irgendwie total komisch vorgekommen ist und ich erstmal immer dagegen war, wenn irgendjemand was gesagt hat und wo das eine richtige Befreiung gegeben hat und alles hinterfragt worden ist, was mir jemals jemand gesagt hat. Und irgendwann kommt man an das Ende von so einer Phase und man wird wieder aufnahmebereit. Irgendwann merkst du, hey, das kann eigentlich gar nicht stimmen. Es kann ja gar nicht alles falsch sein, sondern irgendwas muss ja auch richtig sein. Und das ist so diese dritte Phase des Geistes, über die Nietzsche schreibt, wo der Geist zum Kind wird und wieder bereit ist, etwas aufzunehmen, wieder bereit ist, irgendwie Sachen zu lernen und bereit ist, irgendwie sich konstruktiver mit Dingen auseinanderzusetzen und wo man sich irgendwie aus den Scherben, die man vorher hinterlassen hat, so langsam aber sicher ein eigenes Weltbild aufbaut, was dann aber nicht mehr wie in diesem Kamelstadion von allen möglichen Leuten übernommen ist, sondern was etwas ist, was man sich selber erarbeitet hat, etwas, was man sich selber erkämpft und erlitten hat und was jetzt wirklich zu einem selbst gehört. Und ich glaube, dass es echt hundertprozentig genau das Gleiche ist, wenn Gottes Wort in uns hineinspricht und wir in einen Konflikt mit dem kommen, was wir immer schon gedacht und geglaubt haben, ist das irgendwie genau das Gleiche, dass man in die Wüste hineinkommt und sich jetzt irgendwie entscheiden muss, sich Gedanken darüber machen muss, sich auseinandersetzen muss, was will ich eigentlich glauben? Will ich das glauben, was Gott mir sagt, oder will ich weiterhin das glauben, was die Welt mir sagt und was ich selber immer geglaubt habe oder was ich selber immer über mich gedacht habe? Und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass diese Phase in der Wüste etwas total Wichtiges ist. Dass jeder, der wirklich was mit Jesus erleben will, dass jeder, der verändert werden will, dass jeder, der Gottes Kraft haben will, so eine Phase braucht oder immer wieder mal auch so eine Phase braucht, wo er sich zurückzieht, wo er bereit ist, mit allem zu kämpfen, was er jemals irgendwie gehört und übernommen hat und wo er bereit ist, das alles irgendwie über Bord zu werfen, um dann irgendwann durch diese Phase des Kampfes zu kommen und wieder bereit sein wird, etwas aufzunehmen. Und ich bin absolut auch felsenfest davon überzeugt, dass niemand in die Kraft Gottes hineinkommen wird und dass niemand wirklich intensive Erlebnisse mit Gott auf Dauer haben wird, der nicht bereit ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit den Bildern, die er über sich hat und die andere ihm gegeben hat, haben und der nicht bereit ist, irgendwie in der Auseinandersetzung mit sich selbst sich eine blutige Nase zu holen, der wird auch garantiert nicht irgendwie da hineinkommen, dass er die Schätze bekommt, die Gott für ihn hat. Und ich finde das manchmal irgendwie, dass wir als Christen da viel zu pazifistisch sind. Und dass wir irgendwie so Leute sind, wir haben gelernt, wie so biblische Wahrheiten abzunicken. Und wenn Gott dann mit irgendetwas kommt, dann sagen wir, ja, genau, das glaube ich. Obwohl wir es eigentlich überhaupt nicht glauben. Und unser Leben zeigt dann eigentlich auch die entsprechenden Ergebnisse, nämlich gar keine. Und man merkt irgendwie das an unseren Taten, dass wir zwar irgendwie sagen, ja, ich glaube, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin, aber dann habe ich trotzdem noch jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen falschen Film im Fernsehen geguckt habe. Oder ja, ich glaube irgendwie, dass ich Salz und Licht bin, sagen wir. Aber wenn dann jemand da ist, dessen Leben fad ist und der einen Erlöser bräuchte, dann kneifen wir doch und sagen ihm nichts. Und es ist eigentlich immer irgendwie so eine, oder oft so ein Unterschied ist zwischen dem, was wir sagen, was wir glauben und dem, was wirklich in unserem Leben drin ist. Und dass wir einfach Experten da drin geworden sind, immer irgendwie das abzunicken, wo wir wissen, irgendwie, dass es richtig ist und richtig gut da drin sind, die richtige Antwort zu geben. Aber es ist trotzdem kein Teil von uns selbst geworden, weil wir es einfach nicht durchlitten haben, weil wir uns nicht mit dem Wort auseinandergesetzt haben, weil wir nicht bereit waren, uns in die Wüste zurückzuziehen und mal mit dem zu ringen und zu kämpfen, was wir immer schon geglaubt und gedacht haben. Und deswegen fasst das Wort keine wirklich tiefen Wurzeln in uns. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte in der Bibel, die das zeigt, dass wir manchmal zu schnell mit Antworten sind. Das ist Johannes 21, die Geschichte, wo der auferstandene Jesus mit Petrus am Lagerfeuer sitzt und isst. Und die beiden haben ja schon einiges hinter sich. Petrus hat Jesus verraten, hat sich dann wieder mit ihm versöhnt, als er auferstanden ist. Jesus hatte auch eine ziemlich harte Woche oder harte 10 Tage hinter sich, ist verhaftet worden, ist gefoltert worden, ist gestorben, ist wieder auferstanden. Und jetzt sitzen die beiden da, wieder vereint, sitzen am Lagerfeuer. Und Jesus stellt Petrus irgendwann eine Frage und sagt, hey Petrus, wie sieht's aus? Liebst du mich? Und Petrus wie aus der Pistole geschossen, jawohl Meister, ich liebe dich. Und Jesus sagt, okay. Und sie sitzen weiter da, reden noch ein bisschen. Ein paar Minuten später sagt Jesus, hey Petrus, wie sieht denn das aus? Liebst du mich? Und Petrus wieder wie aus der Pistole geschossen, ja Meister, ich lieb dich. Und Jesus sagt, okay. Und dann sitzen sie immer noch da, Feuer geht langsam aus. Und irgendwann sagt Jesus, hey Petrus, wie sieht's aus? Liebst du mich eigentlich? Und dann heißt es da, dass Petrus traurig wurde, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat. Und er sagt, ja Meister, hey, nichts ist dir verborgen und du weißt, dass ich dich liebe. Und mich hat das immer so ein bisschen gewundert, irgendwie, dass Jesus dreimal irgendwie diese Frage gestellt hat, bis ich dann bei mir selber erlebt habe, dass Jesus mir auch mal mehrmals die gleiche Frage gestellt hat. Und zwar war das in einer Zeit, wo es mir geistig extrem schlecht gegangen ist, wo ich gerade irgendwie also vorher sehr viel mit Jesus erlebt hatte und viel Heiliger Geist in meinem Leben war und bald jede Woche irgendwie einer zum Glauben gefunden hatte und die meisten Gebete erhört worden sind und so. Und es war richtig gut, die Zeit. Und auf einmal war das weg. Gar kein Heiliger Geist mehr, keine Gegenwart Gottes mehr gespürt, kein Gebet mehr in Erfüllung gegangen. Keiner, irgendwie, mit dem ich über Gott geredet habe, hat sich für Jesus auch nur ansatzweise interessiert und nichts ist passiert. Und irgendwann so in dieser Zeit hat Gott mir zum ersten Mal die Frage gestellt und hat gesagt, hey Storch, wie sieht denn das aus? Wenn das immer so bleiben würde, würdest du dann bei mir bleiben? Und ich natürlich wie aus der Pistole geschossen, ja klar, auf jeden Fall, mache ich. Und sofort einen guten Bibelvers noch dazu gehabt, steht ja auch in deinem Wort drin, wohin sollte ich gehen, du allein hast Worte ewigen Lebens, kann ich sogar ein Lied von, kann ich dir vorspielen und natürlich, ich bleib bei dir. Ja, dann ging das so eine Weile und dann fragte Gott schon wieder, hör mal Storch, wenn das jetzt immer so bleiben würde, würdest du dann bei mir bleiben? Und ich dachte, klar, mache ich. Und dann kam irgendwann wieder ein paar Tage später die gleiche Frage. Eigentlich ging das über Monate hinweg so, jedes Mal, wenn ich gebetet habe und überhaupt was von Gott gehört habe, dann war das eigentlich immer bloß mit dieser eine Frage, nämlich wie sieht das aus, wenn das immer so bleibt, wenn sich nie was ändern wird, wenn nie wieder ein Gebet erhört wird, wenn nie wieder jemand zum Glauben kommt, wenn nie jemand dich predigen hören will, bleibst du dann trotzdem bei mir? Und irgendwann war das so, als ob die Frage mich wirklich getroffen hätte und ich mir ehrlich Gedanken darüber gemacht habe und dann auch nur sagen konnte, ja Jesus, das weißt du besser als ich. Du kennst mein Herz, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß, was die richtige Antwort wäre, aber ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, ob ich das machen würde oder nicht. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo wir mit Gottes Wort hinkommen müssen. Dass wir diese leichten, schnellen Antworten hinter uns lassen und die Fragen, die Gott an uns hat und die Gottes Wort an uns stellt, an uns rankommen lassen. Und ich glaube, dass Jesus Petrus das deshalb dreimal gefragt hat. Und vielleicht stehen doch bloß dreimal da drin. Vielleicht waren es in Wirklichkeit 300 Mal. Ich weiß nicht, wie lange die da gesessen haben. Aber ich glaube, als die Frage zum ersten Mal kam, da konnte Petrus das wie aus der Pistole geschossen irgendwie beantworten, weil er einfach wusste, was man in so einer Situation sagt. Und ich bin davon überzeugt, du hättest Petrus nachts um 3 wecken können, wenn er irgendwie noch bis 2 gefeiert hätte. Und du hättest ihm die Frage stellen können und er hätte sofort gesagt, ja klar, liebe ich Jesus, über alles. Aber das hatte man ja ein paar Tage vorher gesehen, irgendwie, als er auch gesagt hat, ja Meister, ich folge dir überall hin und ich werde dich nicht verraten und alle Leute können das machen, aber ich werde das nicht machen. Und dann irgendwie, bevor der Hahn dreimal gekräht hat, hat er Jesus dreimal verleugnet und gesagt, den Penner kenne ich nicht. Und ich glaube, dass es bei uns oft irgendwie genau das Gleiche ist, dass wir das antrainiert haben und wir wissen, was die richtige Antwort ist. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann merken wir, dass wir es doch ganz schön schnell gegeben haben, diese Antwort, und dass es eigentlich kein Teil von uns selbst gewesen ist. Und die Überzeugung, die ich einfach habe und die ich euch mitgeben will, ist, dass wir erst Antworten geben sollten, wenn wir es wirklich durchkämpft haben, wenn wir es durchbeten haben, wenn wir es durchlitten haben. Das kann manchmal Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. Wenn wir uns mit uns selber auseinandergesetzt haben, wenn wir mit dem Wort der Bibel gerungen haben und dann wirklich irgendwann zum Kind geworden sind und sagen können, ja, hier stehe ich, Jesus, und ich bin aufnahmebereit und du kannst irgendwie etwas machen in meinem Leben und ich bitte dich, dass du es tust. Und wenn dann irgendwie die Antwort kommt und wenn wir dann immer noch und wir glauben, dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt, wenn wir dann immer noch glauben, dass wir Geliebte Gottes sind, wenn wir dann immer noch glauben, dass Gott auf unserer Seite ist und dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns wohnt, dann wird das eine Entscheidung sein, die wirklich Gewicht hat. Und ich fürchte, dass so ein Teil der Misere, die wir in Deutschland immer wieder erleben, dass Christen irgendwie so schlecht weiterkommen, dass es einfach daran liegt, dass wir wissen, was die richtige Antwort ist und dass wir die Phase des Kampfes irgendwie gerne überspringen möchten und dass wir irgendwie gerne direkt beim Kind ankommen würden und gerne direkt alles im Glauben annehmen wollen und glauben, dass dann auch alles richtig gut ist. Und es funktioniert nicht, weil vorm Sieg immer der Kampf steht. Und wenn wir keinen Bock darauf haben, uns auseinanderzusetzen, wenn wir keinen Bock darauf haben, irgendwie auch mal einen Monat über eine Sache zu beten und das tief an uns rankommen zu lassen und unser Herz aufzumachen, auch wenn das vielleicht weh tut, und Gottes Wort immer tiefer eindringen zu lassen, bis es uns wirklich mal richtig wesentlich trifft, dann glaube ich, werden die Entscheidungen, die wir fällen, nie diese Tragweite haben, die sie eigentlich haben sollten, und dann wird die Veränderung Gottes nie richtig da sein. Und deswegen möchte ich euch da Mut machen. Ich glaube, wenn wir weiterkommen wollen mit Jesus, wenn wir wirklich was erleben wollen, dann müssen wir ein paar Schmerzen investieren, dann muss da irgendwie ein bisschen Motivation reinkommen und dann muss da die Bereitschaft drin sein, das wirklich zu durchleiden. Und ich meine das wirklich wörtlich, das wirklich zu durchleiden. Ich glaube, dass ich tatsächlich nichts irgendwie, was ich jemals erkannt habe irgendwie von der Bibel, dass nichts von dem jetzt von selbst gekommen ist, sondern es war immer irgendwie vorher so eine Phase irgendwie, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und wo ich gemerkt habe, dass Gott mich in Frage gestellt hat und dass Sachen in meinem Leben geheilt werden mussten. Und erst irgendwie, als das vorbei war, da war es möglich, dann wie ein Kind dazustehen und das von Gott aufzunehmen. Und es gibt ja im Deutschen dieses Sprichwort, kein Fleiß, kein Preis. Das klingt ein bisschen blöd. Auf Englisch finde ich es besser. Da heißt das nämlich no pain, no gain. Also kein Schmerz, kein Gewinn. Und ich glaube, dass das eigentlich irgendwie diese Thematik, über die wir uns unterhalten, ziemlich gut trifft. Kein Schmerz, kein Gewinn. Kein Schmerz, kein Glaubenserfolg in Anführungsstrichen. Keine Veränderung. Aber da, wo Schmerz investiert wird, da kann das auf einmal richtig gut funktionieren. Aber vorher muss einfach dieser Kampf stattfinden und vorher müssen wir durch diesen Kampf durchgehen. Und ich habe irgendwo mal eine Story gelesen, das ist auch mein Predigtende, von einem Rettungsschwimmer. Und er hat gesagt, dass man Leute, die in Seenot geraten sind, die vor dem Boot gefallen sind und jetzt irgendwie am Ertrinken sind, dass man da erstmal so ein bisschen wartet, bevor man die rausfischt. Weil nämlich irgendwie ein Ertrinken da erstmal unheimlich irgendwie um sich schlägt und kämpft irgendwie dagegen. Und er sagt, in der Phase kann man da auch gar nichts machen. Und man muss echt warten, bis die halb abgesoffen sind, bis die aufgehört haben zu kämpfen. Und dann kann man hinschwimmen und denen helfen. das fand ich ganz schön drastisch, als ich das gelesen habe. So. Auch so die Vorstellung, ne, irgendwie Meer da draußen und alles irgendwie windig und stürmisch und da ist irgendwie jemand am Ertrinken und der Rettungsschwimmer schwimmt irgendwie dahin und bleibt dann vorher da stehen und raucht sich erstmal eine Zigarette und spielt ein bisschen Tetris auf dem mitgebrachten Gameboy und wenn er dann fast irgendwie abgesoffen ist, schwimmt er hin und rettet den. Aber ich glaube, genauso ist es mit der Erkenntnis, dass die Erkenntnis letzten Endes erst dann kommt, wenn wir mit dem Kampf zu Ende sind und wenn wir vor uns selber und vor Gott kapitulieren und sagen, okay, ich hab's durchgekämpft, ich hab's durchgebetet und jetzt bin ich wirklich bereit, deine Hilfe anzunehmen, Jesus. Und vorher wird das nicht so viel bringen, wie wir uns da manchmal das erhoffen. Ja, tut mir ein bisschen leid, irgendwie, dass ich jetzt vielleicht auch gedrückte Stimmung verbreite. Aber ich glaube, dass es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Und ich will da wenigstens offen und ehrlich mit euch sein. Und ich meine, es heißt irgendwie auch so schön, dass das christliche Leben ein Kampf ist. Und Paulus weist uns an, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ich glaube, dass der gute Kampf des Glaubens nicht in erster Linie mit Andersgläubigen ist oder mit was weiß ich was, sondern dass dieser gute Kampf des Glaubens in erster Linie ein Kampf mit mir selber ist. Und dass dieser viel zitierte geistliche Kampf irgendwie hauptsächlich zwischen meinen beiden Ohren stattfindet. Und dass es irgendwie darum geht, irgendwie, dass ich lerne zu glauben und dass ich lerne das anzunehmen, was in der Bibel steht. Und dabei wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß. Und ich muss sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen düster klingt, was auch ein bisschen beabsichtigt ist und wieder damit es euch hilft, die Kosten zu überschlagen, aber selbst wenn das ein bisschen düster klingt, das ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Denn wenn man dann einmal irgendwie gerafft hat, ich bin wirklich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und ich kann in Gottes Gegenwart kommen, egal was ich gerade gedacht habe oder gestern gemacht habe und ich kann aus der Kraft Gottes leben, das ist der Hammer. Und wenn du dann wirklich tief begriffen hast und weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du geliebt bist, und wie ganz egal, was irgendwelche Leute über dich sagen, das kann dich so sicher machen, das kann so genial sein. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts Besseres, nichts Befreienderes, als durch diesen Kampf durchzukommen und da anzukommen, wo Gott uns mit seinem Wort wirklich beeindrucken und verändern kann. Und wenn er es dann macht, das ist der absolute Hammer, da geht nichts drüber. Amen. Jan, während ich noch bete, guckst mal, ob du eine Gitarre findest. Ich habe da eine aufgehängt für dich. Leih ich dir. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Oh, es ist so geil, Jesus. Ich danke, dass ich mit dir leben darf, Herr. Ich danke dir für die guten Sachen, die du über uns schreibst. Jesus, ich danke dir, dass wir Salz und Licht sind. Ich danke dir, dass wir Überwinder und mehr als Überwinder sind in dir. Jesus, ich danke, dass wir geliebte Kinder sind. Danke, dass wir geliebte Söhne und Töchter irgendwie eines allmächtigen, großen Vaters sind. Oh, Jesus, danke, dass du uns gut findest. Herr, danke, dass du hinter uns stehst. Danke, dass du uns anfeuerst. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und Vater, ich bete mir, dass du jedem meiner Freunde, die heute hier sind und auch jedem, der hier sein sollte oder die Kase hört, Gott, ich bitte dich, dass du uns allen ja wirklich irgendwie den Mut gibst und die Ausdauer, diese Kämpfe durchzukämpfen, durch die inneren Kämpfe durchzugehen und zum Kind zu werden, das dich aufnehmen kann. Gott, ich bete mir, dass wir an so einen Ort kommen, wo es leicht wird, aus Glauben zu leben. Gott, und ich bitte dich, dass die Leute, die jetzt hier sind und die schon seit Jahren an der gleichen Stelle im Leben stehen, Gott, ich bitte dich, dass du ihnen gibst, dass sie einmal jetzt durchbrechen und dass es sich verändert. Jesus, so bete ich für alle Leute, die immer die gleichen Sünden begehen und darunter leiden. Gott, ich bitte dich, dass du ihnen einmal irgendwie die Kraft jetzt gibst, durch den Kampf durchzugehen und auf der anderen Seite anzukommen. Gott, ich bete für jeden, der hier ist und schlechtes Selbstwertgefühl hat. Gott, ich bitte dich, dass du eine Auseinandersetzung schenkst mit deinem Wort und dass am Ende irgendwie das rauskommt, was du über diese Leute sagst. Herr, nämlich, dass sie geliebt sind und wertgeschätzt und gewollt von dir. Wir sind egal, an welchem Punkt wir stehen. Ich bitte dich, dass wir weiterkommen. Ich bitte dich, dass 2006 und wir auch ein Jahr des Durchbruches wird und dass wir diesen Kampf des Glaubens kämpfen. Und dass es ein richtig gutes Ergebnis wird. Danke, dass du bei uns bist, Herr. Danke, dass du uns liebst. Danke, Jesus, dass du die Voraussetzung geschaffen hast durch deinen Tod am Kreuz. Und danke, dass es nichts Geileres gibt, als mit dir zu leben. Rock'n'Roll. Ja.